Ja, das ist gut. Liebe Gemeinde, wir haben heute früh schon den Wochenspruch aus Psalm 103 gesehen. Da hieß es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und auch der Psalm 146, den wir eben gehört haben, hat viel mit Dankbarkeit über das Gute, das der Psalmschreiber erlebt und erfahren hat, zu tun. Heute soll es um Dank gehen. Es soll aber auch gehen um Hoffen, um Erwarten und um Bitten. Das Besondere an der Dankbarkeit ist, sie ist immer mit dem Blick auf das Vergangene verbunden. Das Gefühl der Dankbarkeit stellt sich ein, wenn wir an Gutes und Schönes, das wir erlebt haben, zurückdenken. Wenn wir aus einer Not- oder Gefahrensituation ohne Schaden herausgekommen sind, ist der Blick zurück ebenfalls ein dankbarer Blick. In der Gegenwart, also im unmittelbaren Erleben, sind unsere Empfindungen zunächst andere. Wir empfinden in einer konkreten Situation Freude, wir empfinden Begeisterung oder Angenehmes, wir empfinden Glück, wir empfinden Liebe oder auch Erleichterung. Erst in der Rückschau kommt das Gefühl der Dankbarkeit hinzu. Noch anders ist es mit dem Blick nach vorne. Wenn wir unsere Gedanken auf die unmittelbare oder auch fernere Zukunft richten, dann haben wir je nach Alter und Lebenserfahrung immer eine Mischung aus Ungewissheit und einer bestimmten Erwartung, weil wir natürlich auch vieles schon vorher erlebt haben. Machen wir irgendwo aber einen völligen Neuanfang und haben vorher keine Erfahrung mit sowas gemacht, dann steht das Unbekannte wie eine Nebelwand da. Wir machen uns Gedanken, Erwartungen und Hoffnungen. Nur, was kommt, das wissen wir erst, wenn es beginnt. Ich denke da zum Beispiel an unsere Kinder, die das beim ersten Schultag oder beim Wechsel auf eine weiterführende Schule erleben. Der Ausbildungs- oder Studienbeginn, häufig in einer neuen, meist auch fremden Stadt, ist ein ähnlicher Einschnitt. Was erwartet uns? Die Predigt für heute habe ich unter die Überschrift gestellt: Gemeinde unterwegs, unsere Wegweiser. Gemeinde unterwegs, so heißt schon seit etlichen Jahren unser Gemeindebrief. Ich finde das sehr treffend, denn als Gemeinde ist es unser Selbstverständnis, unserem Herrn nachzufolgen. Wir haben zwar unsere Adresse hier in der Potsdamer Straße 100, aber wir wissen, das ist nur unsere Postanschrift und unser Versammlungsraum. Unser Ziel als Gemeinde unterwegs ist ein ganz anderes. Und einige der ganz wichtigen Wegweiser für die Gemeinde möchte ich heute jetzt vorstellen. Wir finden sie in einem der Paulusbriefe, gerichtet an die damalige Gemeinde von Thessalonich, im heutigen Thessaloniki in Griechenland. Zum Ende dieses ersten Briefes an die Thessalonicher wendet Paulus sich zusammen mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus mit folgenden Worten an die Gemeinde. Ich lese aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 14 bis 22. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Zack, zack, zack. Das klingt fast wie eine Checkliste. Etwa so wie diese. Hast du auch nichts vergessen? Hast du deine Hausaufgaben? Den Turnbeutel? Isst dein Pausenbrot, ich habe dir deine Lieblingswurst drauf gemacht. Achte auf den Verkehr, besonders an der Kreuzung da vorne. Zieh deine Jacke an, wenn's kalt wird, damit du dich nicht erkältest. Ja, Mama. Solche und ähnliche Ratschläge werden wahrscheinlich millionenfach jeden Morgen Schülern mit auf den Weg gegeben, wenn sie das Haus verlassen. 100-mal gehört, oft zu einem Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Genauso oder so ähnlich wirken auch die letzten Sätze dieses Briefes von Paulus. Das Wichtigste kommt immer zum Schluss. Wenn alles kurz vor dem Ende noch einmal zusammengefasst wird und das Eigentliche nochmal auf den Punkt gebracht wird. In den wenigen Sätzen dieses Bibelabschnitts gibt Paulus sage und schreibe 14 knappe und präzise Anweisungen für das Zusammenleben in einer christlichen Gemeinde. Wegweiser möchte ich diese 14 Anweisungen und Ermahnungen heute nennen. Tut dies, lasst jenes, achtet besonders auf Folgendes, vermeidet unbedingt dieses. Warum gibt eigentlich eine Mutter ihrem Kind immer wieder die gleichen Ratschläge und Ermahnungen auf den Schulweg? Nun, ich denke, weder die Gemeinde in Thessalonich noch unsere Schulkinder sind völlig ahnungslos, unwissend oder naiv. Wenn das Schulkind mit dem etwas genervten "Ja, Mama" reagiert, wird klar, das Kind weiß das eigentlich alles. Und das hat es auch schon zigmal gehört. Wir wissen das natürlich auch. Hinter solchen Ratschlägen und Ermahnungen steht kein mangelndes Vertrauen in die Aufmerksamkeit und Intelligenz der Kinder, sondern vielmehr der Versuch, die Aufmerksamkeit noch einmal auf einige wichtige Dinge zu lenken. Denn wenn tatsächlich mal etwas davon vergessen wird, dann kann es unschön, unangenehm oder sogar gefährlich werden. Und davor wollen Eltern ihre Kinder so gut wie möglich schützen. Genauso muss man auch die Ermahnungen von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich sehen. Diese 14 Ermahnungen spricht er nicht deshalb aus, weil diese Gemeinde so gar nichts auf die Reihe bekommt, ganz im Gegenteil. Die Gemeinde in Thessalonich hatte zwar von Beginn an mit Anfeindungen zu tun, insbesondere durch die dort ansässige jüdische Gemeinde. Aber die Anfänge der christlichen Gemeinde in Thessalonik waren eigentlich rundum ein Grund zur Freude. Die Gründe für die Ermahnung sind ganz andere. Paulus war ursprünglich unter seinem römischen Namen Saulus einer der ärgsten Verfolger der Christen im ganzen damaligen Israel und über die Grenzen hinaus. Nachdem er auf den Wegen vor Damaskus seine Bekehrung zu Christus erlebt hatte, war Jerusalem seine Heimatgemeinde, wo Petrus und die übrigen Apostel ihm erste Lehrer im Glauben waren. Bald aber begann Paulus mit einigen seiner Weggefährten, in unserem Text heute sind es Silas und Timotheus, eine langjährige Reisetätigkeit im Nahen Osten der heutigen Türkei, Zypern und Griechenland. Überall entstanden christliche Gemeinden, entweder durch ihn oder er unterstützte sie in ihren Anfängen. Bis heute ist er als der bedeutendste Missionar des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen bekannt. Auf diesem Bild habe ich einmal die drei großen Missionsreisen des Paulus dargestellt, wie sie in den entsprechenden Kapiteln der Apostelgeschichte beschrieben sind. Das Besondere am Wirken des Paulus ist, überall war es absolutes Neuland, christliche Gemeinden zu gründen. Diese Gemeinschaftsform war bisher absolut unbekannt. Es war also Paulus, der die Grundlagen für die Gemeinden an den verschiedenen Orten entwickelt und geprägt hat. Auch war er der Erste, der systematisch aus den Zeitzeugen der ehemaligen Jünger von Jesus, die jetzt seine Mittelapostel waren, die ersten Grundzüge der christlichen Lehre gelegt. Dies entwickelte sich später aus den Lehren des Paulus zu dem weiter, was wir heute als christliche Theologie kennen. Und das war der Grund, warum Paulus wie kein anderer einen genauen Überblick hatte, was in den verschiedenen Gemeinden so vorkam und woher die meisten Schwierigkeiten herrührten. Was er also der Gemeinde in Thessalonich mit auf den Weg gibt, ist die Summe der Erfahrungen, die aus den Gemeinden in Jerusalem und dem übrigen Israel, aus Damaskus, dem Libanon, aus Zypern, Kleinasien, Griechenland und von den Christen in Rom zusammengetragen hat. Es war ihm wichtig, dass nicht jede Gemeinde in dieselben Schwierigkeiten und Fehler hineinlaufen soll, die andere Gemeinden oft unter großen Mühen bereits überwunden haben. Mir fällt bei der Betrachtung dieser 14 Ermahnungen und Ratschläge auf, dass sie absolut zeitlos sind. Deshalb möchte ich euch dabei mitnehmen, diese Ermahnungen, diese Wegweiser einmal durchzugehen und schauen, welchen Ursprung sie zu Paulus Zeiten hatten und was sie heute für uns bedeuten. Fangen wir mit dem Vers 14. Der enthält gleich 4 der Wegweiser. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Aus dem Geschehen unter den Christen in Rom, aber auch in Philippi und Korinth, war Paulus nur zu gut bekannt, dass der Umgang untereinander und die gegenseitige Unterstützung oft viel mehr sagt und besser wirkt als manches Wort in einer Predigt. In Rom gab es Christen, die zwar Jesus als ihren Herrn angenommen haben, aber durchaus noch mit den Gepflogenheiten und Umgangsformen ihrer alten Heimat liebäugelten. Hier sieht Paulus eine ganz deutliche Grenze. Natürlich ist ein Christ in Rom weiterhin ein Römer und lebt weiter in seiner Familie, in seiner Nachbarschaft und Stadt. Überhaupt nicht in Ordnung ist es dagegen, weiterhin die vermeintlichen Annehmlichkeiten des römischen Götterglaubens und der Tempelgewohnheiten, wie sie Paulus in Römer 1 scharf verurteilt, weiterhin praktizieren zu wollen. Auch sind ihm die Schwächen, Ängste und Unsicherheiten, das sind die Punkte 2, 3 und 4, einiger Christen bekannt. Was darf ich als Christ? Wage ich mich vielleicht zu doll hervor? Gilt die Gnade Gottes wirklich auch mir? Und gilt sie wirklich ganz? Ich meine, was Paulus hier in einem Satz zusammenfasst, das können wir auch heute unverändert als das kleine Einmaleins des guten Umgangs untereinander in der Gemeinde bezeichnen. Denn nicht alle haben das gleiche Tempo in der Entwicklung als Christ. Nicht alle haben die gleiche unerschütterliche Zuversicht. Deshalb lasst uns untereinander so verhalten, dass keiner von uns überholt, abgehängt oder zurückgelassen wird. Vers 15 fasst wieder 3 Ratschläge, 3 Wegweiser zusammen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Paulus hat insbesondere in der Gemeinde in Korinth erfahren müssen, dass Christen zwar die Gnade der Vergebung durch Jesus Christus empfangen haben, gleichzeitig aber mit ihren Mitchristen absolut unversöhnlich umgehen. Und als ob das nicht genug wäre, regeln sie die Streitigkeiten nicht untereinander in der Gemeinde, sondern zerren sich gegenseitig vor ein örtliches Gericht. Wie will man glaubhaft von der Vergebung durch Jesus Christus predigen, wenn man sich wegen alltäglicher Dinge unversöhnlich unter den Augen eines nichtchristlichen Publikums vor Gericht streitet? Paulus beschreibt den Korinthern im Kapitel 9, welche Anstrengungen zu unternehmen er bereit ist, um das Gute möglichst allen in der Gemeinde und in der Stadt Korinth zukommen zu lassen. Der Gemeinde in Philippi zum Beispiel beschreibt er es so, in Kapitel 2, 3 bis 5. Tut nichts aus Eigennutz oder um eigener Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. In unserem Gemeindealltag ist es vermutlich noch nicht vorgekommen, dass sich Geschwister im gegenseitigen Rechtsstreit vor Gericht befanden. Was allerdings öfters vorkommt, ist Unversöhnlichkeit und Nachtragen. Ihr Lieben, es kann doch nicht richtig sein, dass ein Mitglied unserer Gemeinde, das ich regelmäßig in der Stadt treffe, mir erzählt, es könne nicht über die Schwelle der Gemeinde treten, weil es in der Vergangenheit mal von jemand anderen sich verletzt fühlte. Wie lange mag das her sein? Mehr als 10 Jahre sind es auf jeden Fall. 10 unversöhnte Jahre ohne einen einzigen Versuch zu einem klärenden Gespräch. Oder schmerzliche Gemeindeaustritte, bei deren Anlass eine Abrechnung mit diesem oder jenem Gemeindeglied oder Begebenheiten aus dem Gemeindeleben angeführt wird. Selbstverständlich ohne den Versuch, diese Missstimmungen auszuräumen, sondern mehr als 2 Jahrzehnte sauber angesammelt, wie auf einer Anklageschrift. Was würde Jesus dazu sagen? In den Gleichnissen von Jesus kann man dazu viel Klarstellung finden. Ihr Lieben, ich möchte jetzt nicht denjenigen, die im Zorn oder die in irgendeiner Streitigkeit nicht mehr unter uns sind, nachtreten. Aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Paulus hat der Gemeinde in Ephesus im Kapitel 4, Verse 26 geschrieben: Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre, nicht den Sonnenuntergang abwarten. Das klingt so einfach, ist aber so wichtig und wohltuend für alle Beteiligten und heilsam für die Gemeinschaft allemal. Lasst uns das immer wieder beherzigen und uns gegenseitig dazu ermuntern. Die Wegweise aus den Versen 16 bis 18 möchte ich gern zusammenfassen. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, Paulus hat es den Gemeinden, wo immer er hinkam, klargemacht. Ja, das darf man. Man darf als Christ fröhlich sein, weil unser Herr Jesus Christus uns allen Grund zur Freude gibt. Freut euch in dem Herrn alle Wege, heißt es in Philipper 4, Vers 4. An der Stelle möchte ich noch etwas erwähnen für alle, die diese vielen Bibelverse möglicherweise mitschreiben wollen. Ich habe für euch alle diese Verse und diese Folie einmal abgedruckt. Wer es mag, kann sich nachher gerne ein Exemplar mitnehmen. Mit dem Freuen und Fröhlichsein ist es auch ein kulturelles Ding. Uns Norddeutschen sagt man ja nach, dass wir uns eher so nach innen freuen. Äußerlich bleiben wir eher zurückhaltend, außer es kommt Alkohol ins Spiel. Ich habe euch 2 Bilder von 2 verschiedenen evangelischen Gottesdiensten mitgebracht. Das erste kommt ganz aus unserer Nähe, nämlich aus der Gegend von Worpswede. Es hängt übrigens auch in unserem Besprechungsraum nebenan. Dass diese Schwestern und Brüder sich alle Wege am Herrn freuen, hätten sie ruhig mal auch ihren Gesichtern sagen können. Denn so fröhlich schauen sie alle nicht. Natürlich ist dieses Bild etwa 120 Jahre alt. Aber ich war vor etwa 6 Wochen in einem Gottesdienst in einem unserer Nachbardörfer. Die überbordende Freude am Herrn war auch dort in den Gesichtern der Gottesdienstbesucher nicht angekommen. Also vielleicht doch eher etwas Norddeutsches. Anders auf diesem Bild eines Gottesdienstes aus Brasilien. Unsere junge Schwester Larissa Rodriguez ist ja derzeit für mehrere Monate bei ihrer Familie in Brasilien und wird vermutlich eher dieses als die norddeutschen Gottesdienste erleben. Das Bild vom Gottesdienst im Moor, das erste, vermittelt den Eindruck von Ehrfurcht, wobei das Ehren weniger mit Lobpreis und mehr mit Furcht zu tun hat. Das zweite, dieses Bild, erinnert aber mich zumindest eher an Gottes Lob und Ehre, wie er uns in den Psalmen überliefert wird. In den Psalmen nämlich ist häufig von Instrumenten, von Gesang und sogar von Tanz die Rede. Beides, das möchte ich deutlich machen, ist Freude am Herrn. Auf unserem Globus wird unser Herr in 3600 Sprachen und noch mehr Dialekten gelobt. Sogar in Nordkorea, Afghanistan, China und Saudi-Arabien. In diesen Ländern natürlich hinter verschlossenen Türen und unter persönlicher Gefahr. Das alles ist eine unglaubliche Vielfalt der Stimmen und Gesänge. Wo kämen wir denn hin, wenn wir jetzt kleinlich gegeneinander aufwiegen wollten, welches die angemessene Art der Freude ist? Gebet, Bitten und Danken. Auch hier gibt Paulus den Gemeinden in Rom, Ephesus, Philippi und Kolossae und wahrscheinlich auch allen anderen, von denen es nicht in seinen Briefen überliefert ist, wertvolle Denkanstöße. Das Gebet ist die Kraftquelle für unseren Glauben, die Nahrung für unsere Seele. Betet ohne Unterlass. Das heißt nichts anderes als, nehmt regelmäßig eure geistliche Nahrung zu euch. Wir haben zu Hause gerade Besuch von unserem 8-monatigen Enkel aus München. Er hat übrigens auch seine Eltern mitgebracht. Da kann man erleben, mit welchem Nachdruck ein kleiner Mensch klar machen kann, wann es Zeit für die nächste Mahlzeit ist. Bei uns Christen kommt es dagegen viel zu häufig vor, dass wir auf geistlicher Diät sind, dass das Beten in der Priorität immer weiter abrutscht. Geistliche Magersucht, das hat unser Herr und Gott nicht für uns vorgesehen. Auch das hat Paulus schon als ganz hohe Priorität seinen Gemeinden gesagt. Bitten mit Danksagung. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist Bitten mit Danksagung nicht sogar etwas erpresserisch? Zum Beispiel, liebe Eltern, tausend Dank, dass ihr mir zum Führerschein auch noch einen neuen kleinen Flitzer schenken werdet. Das wäre erpresserisch. Paulus dagegen schreibt in Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nur auf den ersten Blick klingt das vergleichbar. Tatsächlich ist aber der Unterschied, als Christen leben wir aus der Verheißung. Gott hat uns durch Jesus Christus zugesagt, dass er unsere Bitten hört. Und er fordert uns auf, ihn zu bitten. Auch diese Aufforderung gilt für uns genauso, wie Paulus es vor 2000 Jahren formuliert hat. Wir dürfen bitten und dürfen erwarten, dass er uns geben wird, was wir brauchen. Die Verse 19 bis 21 haben auch eine inhaltliche Nähe, weshalb ich diese Wegweiser zusammen betrachte. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Der Heilige Geist, das war seit Pfingsten und dem Pfingstwunder in Jerusalem etwas Neues und zunächst Einmaliges unter den Christen. Im Alten Testament findet der Heilige Geist meist nur Erwähnungen im Zusammenhang mit Moses, anderen Führern und den Königen und den Propheten. Aber Jesus hatte den Jüngern den Heiligen Geist bereits angekündigt. Im Johannesevangelium Kapitel 14 spricht Jesus zu seinen Jüngern über die Zeit, wenn er nicht mehr unter ihnen sein wird, sondern zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt sein wird. Aber er gibt ihm für diese Zeit zwei ganz wichtige Zusagen. Die erste im Vers 14, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das Bitten hatten wir eben schon. Und in Vers 16 setzt Jesus fort, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Machen wir uns das mal klar. Jesus sagt unserem Gebet eine ganz besondere Kraft zu. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und mehr noch, der Heilige Geist, der im alten Bund Israels nur den Führern, Königen und Propheten vorbehalten war, soll uns allen, die an ihn glauben, zum Tröster, Fürsprecher und Beistand werden. Ob die Jünger die Bedeutung dieses Versprechens in dem Moment wirklich schon begriffen haben? Am Pfingstmorgen in Jerusalem wurde das Wirken des Heiligen Geistes zum ersten Mal unter den Jüngern sichtbar. Jesus war erst kurz zuvor zu seinem Vater im Himmel aufgefahren und schon wurde seine Ankündigung mit dem Heiligen Geist Realität. Paulus fordert nun die Gemeinde auf, den Geist nicht auszulöschen. Geht das? Ja, leider, muss man sagen. Denn wir selber haben es in der Hand, ob wir dem Heiligen Geist Raum in uns selber und in unserer Gemeinschaft geben. Die Zusage Jesus lautet ja, wenn ihr mich bittet in meinem Namen. Wenn wir aber aufhören, dem persönlichen Gebet Raum in unserem Leben zu geben, also auch nicht mehr bitten, was soll uns Jesus dann noch geben? Oder wenn wir unsere Gottesdienste und Versammlungen einfach durchorganisieren und durchtakten, ohne dem persönlichen Lob und Dank, dem Bitten und Fürbitten Raum geben, wo kann da der Heilige Geist zum Tröster, Fürsprecher und Beistand werden? Es liegt also an uns, dem Gebet und dem Heiligen Geist unter uns Raum zu geben. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Jesus selber hatte seinen Jüngern schon zugesagt, dass ihnen vieles erlaubt ist, aber nicht alles gut tut. Und er hat auch schon vor Irrlehren und auch vor Irrlehrern gewarnt, die auf die Christen und die Gemeinden zukommen werden. Er hat aber auch, und das könnt ihr nachlesen, gesagt, wie diese entlarvt werden können. Paulus hat es der Gemeinde in Korinth einmal so zusammengefasst. Im Kapitel 12 heißt es, viele Gaben, ein Geist. Hier könnt ihr den Abschnitt 4 bis 11 einmal komplett sehen. Es ist eine Aufzählung der Vielfalt, wie dieser Heilige Geist in uns zur Wirkung kommen kann. Und im Vers 10, das ist das Fettgedruckte unten, heißt es, es ergibt einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Liebe Gemeinde, das alles ist möglich, wenn wir dem Gebet in Jesu Namen und dem Heiligen Geist in uns und bei uns Raum geben. Deswegen sage ich, lasst uns das einfach tun. Die letzte Ermahnung. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das Böse hat einen Namen. Es ist die Sünde, es ist das, was uns von Gott entfernt, das, was uns Stück um Stück aus dem Gebet, dem Bitten, dem Loben und Danken und von dem Tröster, dem Heiligen Geist, abschneiden will. Und der Widersacher ist in der Bibel auch benannt. Satan, der Teufel. Ich muss und will euch hier gar nicht mit Tod und Teufel drohen. Satan ist eine Realität, über die ihr in der Bibel deutliche Worte und Warnungen finden könnt. Und mit dem Bösen ist auch nicht zu spaßen. Das Böse taugt nicht zum Kokettieren, indem man über die liebe Sünde spricht oder die kleine Sünde, die man sich ab und zu erlauben kann. Auch sollte man nicht versuchen, dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen. Das klappt nur in Grimms Märchen. In der Realität des Glaubens bringt es uns in die Gefahr, von der Nähe Gottes, vom Heiligen Geist, unserem Tröster, und von Jesus, der uns den Gesprächskanal im Gebet offen hält, abgeschnitten zu werden. Sich fernhalten vom Bösen, wie Paulus es sagt, heißt eben nicht an der Grenze des Unerlaubten zu kratzen, sondern einen Sicherheitsabstand zu halten und auf die Warnungen zu achten. Und selbst dann kann es schwer genug sein. Paulus selber berichtet aus seinem Leben in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Selbst Paulus ist so gegangen. Wir sind nicht von der Sünde geschützt. Auf uns allein gestellt würden wir scheitern. Genau deswegen ist ja Jesus auf die Welt gekommen, hat unter den Menschen gelebt, ist den Tod am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu tragen. Wir müssen und wir dürfen immer wieder die Gnade seiner Vergebung annehmen. Aber ganz zum Schluss kommt Paulus in seinem Brief auf den Kern, auf ein Wesen seines Anliegens. All das, was er zuvor gesagt und geschrieben hat, mündet in dem wichtigsten und letzten Wunsch ein. In den Versen 23 und 24 heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Was für ein herrlicher und wirklich bewegender Abschluss dieses Briefes an die Gemeinde in Thessaloniki. Ich denke, diesen Zuspruch, den dürfen wir jetzt auch ganz persönlich für uns und ganz für uns als Gemeinde in Anspruch nehmen. Amen.